Herzlich willkommen zur Sendung Dein Körper ist ein Schlachtfeld.
Nach dem Kenntnisstand der Bundesregierung entspricht die Auffassung, wonach die Bipolarität oder Zweigeschlechtlichkeit des Menschen als Mann und Frau keine natürliche und unumstößliche Wahrheit sei, nicht der herrschenden Auffassung in der Sexualwissenschaft. Die hier zitierten Literaturstellen geben eine Minderheitsmeinung wider. Entgegen der hier vorgetragenen Auffassung ist in der ganz überwiegenden Zahl aller Menschen anatomisch, hormonell und chromosomal, darüber hinaus aber auch funktionell eine eindeutige Unterscheidung des männlichen vom weiblichen Geschlecht möglich. Von diesem Grundsatz aus muss Intersexualität als eine Abweichung von der Norm betrachtet werden, unter der die Betroffenen schon wegen ihres Andersseins leiden, die in der Regel eine normale Funktion in den Bereichen Sexualität und Fortpflanzung ausschließt und somit als krankhafte Störung anzusehen ist. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christina Schenk und der Fraktion der PDS betreffend Intersexualität im Spannungsfeld zwischen tatsächlicher Existenz und rechtlicher Unmöglichkeit.
Wenn es um die Sexualität geht, wusste die Kultur des Okzidents immer nur bis zwei zu zählen. Traditionell wird alles, was nicht in dieses binäre Schema passt, als Anomalie betrachtet, die praktisch auf den Jahrmarkt gehört.
The question that arises in your minds, is that man or is it woman?
Die westliche Zivilisation war angesichts der Sexualität immer schon befangen. Geschlecht bedeutet Mann oder Frau. Also das eine oder das andere und nichts sonst.
Unsere Chromosomen bestimmen unser Geschlecht als männlich oder weiblich. Der Rest ist dann nur eine logische Folge? Heute wissen wir, dass es längst nicht so einfach ist. Dr. Tony Curry ist Urologe in einem Kinderkrankenhaus in Toronto.
Bei der Geburt hat ein Kind entweder normal aussehende Geschlechtsorgane oder es zeigt sich eine Anomalie. Wir ersehen daraus, ob es sich um einen Jungen, ein Mädchen oder einen Fall von Intersexualität handelt.
Statistisch gesehen weist jedes 2000. Neugeborene eine geschlechtliche Anomalie auf. Mögliche Ursachen dafür sind, der Fötus im Mutterleib hat nicht genügend männliche Hormone produziert oder diese Hormone konnten nicht richtig wirken.
In solchen Fällen kann ein männliches Baby äußerlich wie ein Mädchen aussehen. Der Penis ist dann kaum größer als eine Klitoris.
Ein Fötus mit weiblichem Chromosomengeschlecht kann ebenfalls einen Penis ausbilden, wenn er zu große Mengen an männlichen Hormonen produziert. In der Natur kommt es recht oft zu solchen Widersprüchen zwischen chromosomalen und hormonalen Botschaften. In diesem Eingriff formt Dr. Curry eine Vagina bei einem Mädchen, das mit einem Penis geboren wurde.
Wir versuchen auf chirurgischem Weg Geschlechtsorgane zu schaffen, die der chromosomalen Realität entsprechen.
Doch diese Rekonstruktion von Geschlechtsorganen führt heute immer häufiger zu Kontroversen. Wenn die Natur Zwischenstufen vorgesehen hat, weshalb akzeptieren wir sie dann nicht einfach?
Eltern können nur schwer damit umgehen, dass ein Kind intersexuell aufwachsen soll. Wenn wir diese Möglichkeit vorschlagen, stoßen wir immer auf Ablehnung. Die Leute sagen dann, ich glaube nicht, dass das bei meinem Kind funktionieren würde. In welchen Umkleideraum soll es denn gehen? Und auf welche Toilette?
A Human Being Three Times. Ein Strategiespiel. Mitspieler. Ein Kind mit missgebildeten oder intersexuellen Genitalien, möglichst unter 3 Jahre alt, willige und unkritische Eltern, explizit die Mutter des Kindes. Ärzte, explizit Chefärzte renommierter Kinderkliniken, welche sich im Bereich der Genitalabnormitäten profiliert haben. Studenten sind als Beobachter zugelassen. Werkzeug. Scharfes Skalpell, Klemmen, Nahtmaterial, Narkosemittel, Metall-, Glas- oder Kunststoffstäbe in verschiedenen Größen, ein Krankenhausbett, Fotoausrüstung, Spritzen, Röntgenapparat, Tomograph, Gynäkologenstuhl oder Liege, ein Würfel, ein oder mehrere Spielsteine, jeder repräsentiert ein Kind. Voraussetzungen: Unerschütterlicher Glaube an die Mythologie der allein existierenden und glückselig machenden Zweigeschlechtlichkeit. Ein aufrichtiges Bekenntnis zur Heilungskraft weißer Medizin. Eine gute Portion Machbarkeitswahn. Zur Not tut es auch nur etwas sportlicher Ehrgeiz. Eine Prise Pädophilie. Eine rechtschaffene Portion Sadismus. Eine Messerspitze Fetischismus. Insbesondere eine Hermaphroditenparaphilie. Verzerrte Ethik oder Moralvorstellungen. Degradierung des Krankengutes vom Menschen zum Forschungsobjekt. Eiserner Wille, andere für eigene Zwecke einzuspannen. Bereitschaft zur Fehldiagnose. Lernunfähigkeit. Ziel des Spiels: Genitale Veränderungen kosmetisch der medizinereigenen Norm anpassen. Körper dem ausgewählten Geschlecht permanent altersgerecht anpassen. Massiv auf die darauf aufbauende Sozialisation einwirken. Dem Kind geschlechtlich, also auf tiefst denkbarer Ebene, Verstümmelungstraumata beibringen. Darauf aufbauend durch eine nunmehr theoretische Sozialisation diesem erneut schaden. Das Kind über Jahrzehnte kontrollieren. Das Kind daran hindern, eine eigenständige Identifikation aufbauen zu können. Don't you wanna go on my UFO? Don't you wanna go on my UFO? Don't you wanna go on my UFO? Don't you wanna go
on my UFO.
Genitale Korrekturen an intersexuellen Menschen. Ein Auszug aus Kasiba 34, Februar 1998. Allgemein wird angenommen, dass ausschließlich zwei biologische Geschlechter existieren, Frau und Mann. Diese Einstellung wird nicht näher differenziert und reflektiert, ist doch die Zuordnung nach den Geschlechtsorganen angeblich eindeutig beim jeweiligen Geschlecht angelegt, Eierstöcke oder Hoden. Genetisch werden Frauen und Männer auf die Chromosomen XX oder XY festgelegt. Dabei gab es schon immer Menschen, deren biologisches Geschlecht keine eindeutigen Merkmale trägt. Seit nahezu 50 Jahren werden sie einem der beiden Geschlechter chirurgisch und hormonell zugewiesen. Eltern sollen nicht in die Verlegenheit kommen, sich mit gesellschaftlich definierten Abnormalitäten auseinandersetzen zu müssen. Für die Betroffenen hingegen entstehen massive Folgeschäden. Bereits in griechischen Sagen tauchen zweigeschlechtliche Mischwesen auf, die sogenannten Hermaphroditen. Hermaphroditen wurden in den Göttersagen bewundert, im alten Rom jedoch wurden die menschlichen Hermaphroditen als Monster betrachtet und in einem Reinigungszeremoniell verbrannt. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich das Verständnis vom Hermaphroditen zu einem Syndromkomplex mit Krankheits- und letztendlich pränatalem Abbruchswert. Im 6. Jahrhundert hatte der Vater das Geschlecht zu bestimmen, eine spätere Umentscheidung des Erwachsenen wurde mit dem Tode bestraft. Langsam milderten sich die Strafen, eine neue Orientierung im Erwachsenenalter wurde im 17. und 18. Jahrhundert möglich. Gleichzeitig wurde die Feststellung des Geschlechts von der juristischen an die medizinische Hand abgegeben. Diese fühlte sich zunehmend berufen, das wahre Geschlecht herauszufinden, denn es herrschte alsbald die Meinung, Hermaphroditen kämen nur bei Pflanzen und niederen Tieren vor. Bei Menschen ließe sich entweder das wahre Geschlecht erkennen, oder die Geschlechtsorgane seien stark unterentwickelt. Im 19. Jahrhundert wurde die Möglichkeit einer standesamtlich unauffälligen Änderung des Geschlechts per Randvermerk eingeführt. Ab dem 20. Jahrhundert wurden seitens der Medizin bis dato existierende diagnostische Möglichkeiten durch Hormon- und Chromosomenanalysen erweitert. In diesem Rahmen wurde auch der Begriff Intersexualität entwickelt. Mit den Untergruppierungen feminine und maskuline Scheinhermaphroditen. Als dritte Gruppe wurden die echten Hermaphroditen beibehalten, doch dabei blieb es nicht. Mann untersuchte die Ursachen dieser medizinerseits verstandenen Abnormalitäten und kreierte etwa 13 verschiedene Syndrome, welche allesamt als behandlungsbedürftig erklärt wurden. Medizinerinnen schufen sich hier selbst einen Markt und erklärten sich zu Spezialisten. Ab 1930 wurden zur Therapie der vielfältigen Krankheiten, Hermaphroditen als eigenständige Gruppe waren inzwischen abgeschafft, zeitgleich chirurgische und hormonelle Korrekturmöglichkeiten entwickelt. Zunächst wurden diese Korrekturen Erwachsenen angeboten, die jedoch oftmals dankend ablehnten. Daraufhin griff man ab Ende der 40er Jahre auf Kinder zurück. Eine geschlechtliche Zuweisung richtet sich bis heute primär nach der chirurgischen Machbarkeit. It's easier to make a hole than to build a pole. Statt der noch im 18. Jahrhundert gültigen juristischen Richtlinie in dubio pro masculo, im Zweifel für die Männlichkeit. Medizinisch entspricht ein Mensch der Norm, wenn er auf dem 23. Chromosomenpaar die Chromosomen X und X oder X und Y trägt und bei der Geburt eine Klitoris kleiner als 1 cm oder einen Penis über 2,5 cm hat. Dabei existieren alle Längen des Lustorgans dazwischen sowie verschiedene Ausprägungen. Von einer doppelten bis zu keiner Vagina. Gleich verhält es sich hinsichtlich der Uterusstruktur. Gonaden, Eierstöcke oder Hoden können sehr komplex und gemischt angelegt sein. Hormonelle Werte verursachen verschiedene Behaarungsausprägungen. Die Gesellschaft und Medizin definieren jedoch hiervon diverse Personengruppen als intersexuell, 0,4 bis 4% der Gesamtbevölkerung. Statistiken wurden bezeichnenderweise nie erhoben. Unter weiblichen Menschen werden 5-15% als genital fehl und missgebildet angesehen. Davon gelten 70% als virilisiert, also vermännlicht. Für männliche Menschen gibt es genitale Fehl- und Missbildung nur in sehr geringem Umfang, etwa 1-7%. Eine Verweiblichung wird zum Beispiel körperlich bisher nicht als krank angesehen. Allen geschlechtlichen Ausprägungen zufolge existieren mindestens 4000 Geschlechter oder sogar so viele, wie es Menschen gibt. Keinesfalls jedoch ist Intersexualität das dritte Geschlecht. Dies ist ein Synonym für Lesben und Schwule aus den 20er Jahren. Oft wird Intersexualität auch mit Androgynie verwechselt. Androgyn ist eine Frau mit männlicher Ausstrahlung oder ein Mann mit weiblicher. An den Problemen, die die Gesellschaft mit Intersexuellen hat, wird klar, wie sehr sie sich einem dichotomen, zweigeteilten Denken verpflichtet fühlt. Es fällt der Gesellschaft nichts anderes ein, als die Stereotypen zweier Geschlechter. Wird eine Person mit sichtbar ambivalenten Genitalien bereits nach der Geburt erkannt, so richtet man sich nur nach dem chromosomalen Befund. Bei XX oder X0 wird fraglos feminisiert, befindet sich ein Y im Chromosomensatz, richtet sich eine Zuweisung nach der diagnoseabhängig zu erwartenden Penisgröße mit zufriedenstellender Penetrationsfähigkeit. Diese hat zwar ideellen Vorrang, setzt jedoch hohe Maßstäbe und führt daher in der Praxis eher selten zu einer Maskulinisierung. Das gonadale Geschlecht spielt hier eine untergeordnete Rolle. Ein psychosexuelles Geschlecht konnte sich bei einem Baby noch nicht entwickeln. Syndromabhängig gibt es in medizinischen Fachbüchern haarsträubende Zuweisungstabellen. Fällt ein Kind erst in späteren Jahren auf und lebt beispielsweise bereits mehrere Jahre als Frau, so ist dies nach der Medizin beizubehalten und eine entsprechende Korrektur, trotz unter Umständen gegenläufigen chromosomalen Befundes, zur Fixierung des bisher gelebten Geschlechtes einzuleiten. Sofern ein Individuum als Mann definiert wurde, ist wiederum die tatsächliche oder noch auszureifende Penislänge das entscheidende Kriterium und kann durchaus ein Grund zur Feminisierung des Kindes in späteren Jahren sein. In jedem Falle kann das bürgerliche Geschlecht nachträglich verändert werden. Manchmal werden Intersexuelle unter Vorspielen eines Pornofilmes auch selbst nach ihrer genitalen Wunschrichtung befragt. Willst du ficken oder gefickt werden? Zusammengefasst bedeutet dies, dass die geschlechtliche Zuordnung bei gleichem Phänotyp, dem äußeren Erscheinungsbild, in verschiedenen Kliniken unterschiedlich gehandhabt wird. Zumal manche Ärzte Penisaufbauplastiken favorisieren und daher vermehrt Intersexuelle männlichen Geschlechts produzieren. Generell ist jedoch eine starke und weiter steigende Feminisierungstendenz auszumachen, egal wie schlecht das chirurgische Ergebnis ästhetisch und funktionell ausfällt. Es herrscht die soziale Anschauung vor, dass es für ein weibliches Individuum mit reduzierter Genitalfunktion leichter sei, im Leben ihren Mann zu stehen, als für ein männliches Individuum mit verminderter Geschlechtsfähigkeit. Heute werden etwa 90% aller ehemals Intersexuellen zu Frauen korrigiert und gesellschaftlich zumeist auch als solche wiedererkannt. Bei etwa 30% der sogenannten genitalen Fehl- und Missbildungen wird chirurgisch interveniert. Je nach Abweichung vom ärztlicherseits definierten Geschlecht werden Hormone verabreicht, chirurgisch ein Penis vergrößert, Hodenimplantate eingesetzt oder eine Klitoris verkleinert, neue Vaginen konstruiert, Eierstöcke und Hoden entfernt oder Venuslippen wegoperiert. Es können Dutzende gynäkologische Untersuchungen folgen, in dessen Rahmen Körpergröße, Phänotyp, Gewicht, Regelmäßigkeit der Hormoneinnahmen kontrolliert und fotografische Abbildungen von Genitalregionen erstellt werden. Da Diagnosestellungen insbesondere im Rahmen der Intersexualität oftmals bereits ab Geburt erfolgen, beginnen zu diesem Zeitpunkt auch medizinische Maßnahmen. Geschlechtliche Korrekturen sollen in den 80er Jahren vor Ende des zweiten Lebensjahres vorgenommen werden. Zwischenzeitlich verspricht man sich bessere Erfolge bei einem Eingriff in der 6. Lebenswoche. Hormonelle Substitutionen werden sofort eingeleitet. Sofern sich eine Chromosomenvariation bereits pränatal feststellen ließ, wird im Rahmen der medizinischen Indikationen zu einem Abort geraten. Bei bereits aufgetretenen Fällen von Intersexualität in der Familie werden der Mutter hohe Hormondosierungen während der Schwangerschaft verabreicht, um in der Gebärmutter eine Virilisierung, also Vermännlichung des Embryos, zu vermeiden. Diese Methode zeitigt einen Erfolg von 66%. Alle anderen Kinder werden dennoch zugewiesen. Niemand kontrolliert Medizinerinnen bei ihren Eingriffen. Somit kann keine repräsentative Aussage getroffen werden, ob und in welchem Ausmaß Folgeschäden aus den Behandlungen entstehen. Doch in zunehmendem Maße gruppieren sich ehemals Intersexuelle in Selbsthilfeorganisationen, um auch Öffentlichkeit herzustellen. Begonnen hat 1993 die Intersex Society of North America, welche mittlerweile ca. 150 Mitglieder umfasst und neben einem intensiven Austausch untereinander Kontakte zu Wissenschaftlerinnen, Medien sowie vereinzelten kritischen Ärztinnen pflegt. Allen derzeit existierenden Organisationen ist gemeinsam, dass sich hieran angeschlossene trotz korrigierter Genitalien und Körper als Intersexuelle oder Hermaphroditinnen definieren. Unsere Recherchen ergaben, dass etwa 60% der Intersexuellen Suizidversuche vorgenommen haben. Viele bewegen sich unerkannt im Rahmen des zugewiesenen Geschlechtes. Allen ist gemeinsam, dass sie am Ende am Rande des Erträglichen leben. Eine nicht unerhebliche Anzahl, ca. 20%, hat erfolgreichen Suizid begangen. Sehr wenige arbeiten politisch zur Thematik. Zur Pro- und Kontradiskussion von Zuweisungen möchte ich folgendes Zitat zur gedanklichen Anregung nennen. In 70 Fallstudien Heranwachsender und Erwachsener, welche mit sichtbar anormalen Genitalien aufwuchsen, erachtet man nur eine Person der Angeführten als potenziell psychotisch, und diese potenzielle Krankheit war verbunden mit psychotischen Eltern und nicht mit sexueller Uneindeutigkeit. Sogar Ärzte früherer Interventionen erkannten, dass eine Anpassung an ungewöhnliche Genitalien möglich ist. N. Faustus Dörling. Organisierte Intersexuelle stellen fest, Durch geschlechtliche Zwangszuweisungen an nicht einwilligungsfähigen intersexuellen Kindern entsteht ein erheblich höherer psychischer Schaden, als dies durch die Ablehnung seitens der Bevölkerung jemals möglich sein wird, ganz abgesehen von physisch irreparablen Schäden. Menschen besitzen ab Geburt zwar keine ausgeprägte Identität, aber eine Integrität und ein Gefühl für Intaktheit. Als extrem einschneidend in ihrem Leben als Erwachsene beschreiben alle sich zum Thema äußernde die genitalen Korrekturen, welche die Möglichkeiten einer erfüllten Sexualität für alle Zeiten versagen, und zwar unabhängig davon, ob eine Reduktion oder eine Totalamputation des Lustorgans erfolgte. Weiterhin wird als äußerst belastend die erlebte Isolation sowie Unkenntnis der Umwelt und damit Unmöglichkeit, sich offen zur Thematik auszutauschen, formuliert. Nahezu alle fühlen sich im falschen, da konstruierten Körper. Etwa 15% der Zugewiesenen wünschen sich eine Revision. Diese Personen werden zumeist fälschlicherweise als Transsexuelle deklariert.
Thank you.
Zu den chirurgischen Eingriffen selbst sind ebenfalls äußerst kritische Stimmen bekannt, welche von Schlachtfeld bis Totalschaden zur Bewertung des OP-Bereiches reichen. Von extremen Traumatisierungen durch die Behandlung ist die Rede, dem Gefühl, sich niemals anderen Kindern zugehörig gefühlt oder extreme Isolation während der gesamten Adoleszenz erfahren zu haben. Und zwar trotz der geschlechtlichen Zuweisung. Schmerzhafte Untersuchungen sind ebenso in Erinnerung wie auch als Vergewaltigung erlebte Penetrationen während gynäkologischer Untersuchungen und Bougierungen. Demütigend und entwürdigend sind körperliche Abtastungen jeder Art sowie Bildmaterialerstellung. Einige beschreiben ihren stationären Aufenthalt schlicht in der Funktion als Laborratte. Und auch im häuslichen Bereich fühlen sich einige als fortbestehendes Krankengut, ohne dass ihre eigene Persönlichkeit wahrgenommen wurde. Viele wünschen sich ihre ehemaligen Genitalien zurück und einige wenige, welche nicht zugewiesen wurden, beschreiben ihre Jugend zwar nicht als besonders glücklich, sind aber froh, keine medizinische Intervention erlebt zu haben. Etwa 30% aller Intersexuellen leben keinerlei Beziehungen. Ein überwiegender Anteil, etwa 60%, definiert sich im Rahmen des zugewiesenen Geschlechtes als homosexuell. Dies ist insoweit von Bedeutung, als dass Eltern zur Zuweisungslegitimation auch der Wunsch nach einem erfüllten Eheleben prognostiziert und suggeriert wird. Im Rahmen eugenischer Bestrebungen wird Intersexualität tendenziell nicht mehr existieren. Dies hat zur Folge, dass nicht nur die gesamte Bevölkerungsgruppe der Hermaphroditen systematisch ausgelöscht wird. Auch jegliche sichtbare Vermännlichung des Weiblichen wird einer Lolita-orientierten Sichtweise, Frauen sollen mädchenhaft erscheinen, unterworfen und angepasst. Zunehmende Ausweitung der Kindergynäkologie auf immer jüngeres Klientel trägt hierzu ebenso bei wie die standardisierten Ultraschalluntersuchungen, bei welchen auch der genitale Aspekt regelmäßig kontrolliert wird. Kinderärztinnen, Kinder- und Erwachsenengynäkologinnen, Urologinnen, Psychologinnen und Chirurginnen sind in diesem Bereich tätig. Eine Mitarbeiterin der ISNA, welcher das Geschlecht nicht angepasst wurde, fragt, wenn Eltern und Mediziner schon diese ganz harmlose persönliche Besonderheit nicht akzeptieren können und unbedingt wegtherapieren müssen, was möchten sie denn dann mit offensichtlich behinderten Kindern machen, die nicht durch eine Operation scheinbar normal gemacht werden können? Sollen sie nach dieser Logik, mit der wir therapiert werden, dann umgebracht werden, nur damit die Umwelt nicht beunruhigt und die Eltern nicht in Verlegenheit gebracht werden müssen? Grundlage einer fantasierten geschlechtlichen Bipolarität ist das Denken in Zweiergegensätzen, das sogenannte dichotome Denken. Diese Philosophie ist äußerst gewalttätig, denn sie ist ohne Zweifel die Spaltung in Geist einerseits und in Körper, Materie, Stofflichkeit andererseits. Genauer, die Herauslösung des Geistes aus dem Leib und der Natur, sowie deren anschließende Herabwürdigung zur geistlosen Materie. Nach dem Vorbild und Modell dieser Trennung sind alle anderen, uns nur zu gut bekannten und vertrauten Gegensätze wie Natur, Kultur, Leben, Tod, Rationalität, Gefühl, Kopfarbeit, Handarbeit und nicht zuletzt Männlichkeit und Weiblichkeit geformt und formuliert worden. Dabei handelt es sich aber nicht um rein deskriptive Feststellungen, da diese Form der Gegenüberstellung immer schon eine Wertung impliziert. Dichotomes Denken ist daher nicht in der Lage, das Besondere auch als solches zu akzeptieren, da das Besondere kein Gegenteil besitzt und daher keinen Wertevergleich zulässt, sondern in seiner Einheit besteht. Jede Inanspruchnahme einer Dichotomie dient meiner Meinung nach einer lebensvernichtenden Atmosphäre.
Nicht nur die Medizin konstruiert zwei Geschlechter, indem sie die Zwischenstufen bereinigt, sondern viele andere Bereiche der Gesellschaft tragen das ihrige dazu bei. Der Körper wird nicht nur durch medizinische Eingriffe geformt und genormt, sondern auch durch die gesellschaftliche Betrachtungsweise und der Zuschreibung, was als weiblich bzw. männlich erachtet wird. Einem solchen geschlechtsspezifischen Raster werden dann Verhaltensweisen, Gestiken, Kleidung, Körperhaltung, Tätigkeiten und ähnliches unterworfen. Solche Zuschreibungen konstruieren die Vorstellung und das Bild von der Frau und dem Mann immer mit. Andere Bereiche, in denen Geschlecht erzeugt wird, sind Sprache, Religion, Sexualität, Gesetze, Institutionen, der Alltag mit seiner geschlechtlichen Arbeitsteilung, den Herrschaftsverhältnissen und die Gewöhnung an eine bipolare, geschlechtsgeteilte Gesellschaft. Als natürlich erscheinen die zwei Geschlechter besonders, wenn das Konzept der Erfahrung als Grundlage der Betrachtung genommen wird und behauptet wird, es sei doch schon immer so gewesen. In naturwissenschaftlichen Disziplinen wird immer wieder versucht, eine Geschlechtsidentität als naturgegeben darzustellen. Naturwissenschaftliche Bereiche, in denen aktuell Geschlecht und Geschlechtsunterschiede produziert werden, sind Genforschung, Gehirnforschung, Hormonforschung und Primatenforschung.
David Bass ist Psychologe. Er behauptet, überspitzt gesagt, dass unser Gehirn schon bei der Geburt alt ist.
Wenn ein Mensch geboren wird, ist er längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Viele Aspekte seiner späteren Entwicklung sind schon in seiner Natur verankert.
Bass glaubt an eine Theorie, nach der Mann und Frau im Lauf der Evolution unterschiedliche Überlebensstrategien entwickelt hätten.
Um eine Frau erobern zu können, musste der Mann in der Lage sein, ihr eine sichere Lebensgrundlage zu bieten. Er musste jagen, den Flug eines Speeres vorhersehen können und wissen, in welchem Moment er das Tier trifft. Deshalb beherrschen Männer solche Techniken besser als Frauen.
Frauen seien eher Sammlerinnen als Jägerinnen. Dieser grundsätzliche Unterschied, so David Bass, sorgte dafür, dass beide Geschlechter ganz unterschiedliche Fähigkeiten entwickelt haben.
Zum Beispiel die räumliche Erinnerung. Das ist die Fähigkeit, sich die Positionen bestimmter Dinge in ihrem Umfeld zu merken. Darin sind Frauen begabter als Männer.
Schatz, hast du meine Socken gesehen?
Es hat den Anschein, als ob alle beobachtbaren Ausprägungen historischer Urgesellschaften auf Gegensätze überprüft werden, die dann als Ursprung der Unterschiedlichkeit zwischen Frau und Mann interpretiert werden können. Inwiefern kann eine solche Wissenschaft, die ihr offensichtliches Forschungsziel, die Herausstellung der Unterschiedlichkeit von Frau und Mann, schon zu Beginn voraussetzt, noch zu anderen Ergebnissen kommen als zur fortwährenden Bestätigung ihrer These? Nicht alle naturwissenschaftlich erhobenen Geschlechtsunterschiede halten selbst eigenen naturwissenschaftlichen Kriterien stand. So sind Verweise auf anscheinend biologische Unterschiede wie aktiv, passiv, stark, schwach und so weiter in der Natur nicht eindeutig zu bestätigen. Außerdem existieren unzählige Unterschiede zwischen den Menschen. Es gibt so viele Merkmale, an denen man eine Unterscheidung zu einer anderen Person festmachen kann, sodass die Gewichtung auf bestimmte Körpermerkmale die soziale und nicht die biologische Trennung und Hierarchisierung der Menschen aufzeigt. Die Gewichtung der Unterscheidung von bestimmten Körpermerkmalen wird meistens mit der besonderen Rolle der Gebärfähigkeit für die Gesellschaft legitimiert. Doch was ist mit sogenannten Frauen, die nicht gebärfähig sind, oder Menschen mit intersexuellem Geschlecht oder sogenannte biologische Männer, die gesellschaftlich als Frauen zugeordnet werden? Hier zeigt sich, dass es nicht wirklich um den einzelnen Aspekt der Gebärfähigkeit als Unterscheidungsmerkmal geht, sondern vielmehr, dass die bipolare Logik der Geschlechtertrennung sich immer wieder verschiedenster Körpermerkmale und Unterscheidungen für ihre Legitimation sucht. So werden immer wieder Artikel, Serien, Reportagen unter der Leitfrage »Was unterscheidet Mann und Frau?« produziert und veröffentlicht. Beispielsweise wird einmal die unterschiedliche Gehirnaktivität proklamiert, ein anderes Mal dann die gravierenden Unterschiede des Hormonhaushaltes oder die Gene sind Fokus der Betrachtung. Zum einen wird dadurch immer eine ungemeine Bedeutung körperlichen Unterscheidungen beigemessen und zum anderen werden diese körperlichen Unterscheidungen doch immer wieder in Verbindung mit sozialem Verhalten, den Rollenverteilungen und der Hierarchisierung der Geschlechter gebracht. Dadurch wird ein Kausalzusammenhang erzeugt, der bestehende Herrschaftsverhältnisse auf natürliche Unterscheidungen zurückführt und somit auch legitimiert. Zu hören und zu lesen kann Mensch dann, dass Frauen von ihrer Natur her nicht so durchsetzungsstark seien und deshalb würden sie in Führungspositionen so gut wie nicht repräsentiert sein. Oder Frauen seien prinzipiell einfühlsamer und deshalb quasi prädestiniert für die häuslichen Aufgaben mit Kindererziehung und dem Ruhepol für den gestressten Mann. Solche Beispiele ließen sich wohl endlos fortsetzen. Das Schlimmste daran ist, dass sie im Alltagsdiskurs so vorherrschend sind, dass sie den wenigsten wirklich aufstoßen, sondern sie als normale Gegebenheit stehen gelassen werden oder sich sogar noch offensiv darauf bezogen wird.
im japanischen Theater oder im Karneval der katholischen Länder, Männer haben sich schon immer als Frauen verkleidet. Diese Travestiekünstler unterscheiden dabei ganz deutlich zwischen ihrem biologischen Mannsein und ihrer sexuellen Identität, die sich, wenn es ihnen gefällt, wie ein Kleidungsstück an- oder ablegen lässt.
In ihrem Leben dreht sich fast alles um ihren Körper und darum, ob sie sich gerade wie ein Mann oder wie eine Frau verhalten.
In der Alltagskultur sind die mit den Geschlechtern verbundenen Botschaften nur allzu deutlich. Dieses Thema beschäftigt Professor Jeff Brown.
Man lernt, sich als Mann oder Frau zu verhalten, weil man lernt, wie ein Mann und eine Frau aufzutreten. Dadurch formt man seine sexuelle Orientierung. An jedem Kiosk wird man mit den Idealvorstellungen vom Mann und vom Frausein konfrontiert. All diese Zeitschriften suggerieren uns eine bestimmte Art des Verhaltens.
Die Natur legt einige kleine Unterschiede fest, doch erst die Kultur unterstreicht und übertreibt sie.
Im Allgemeinen erwartet man von Männern, dass sie stark, reserviert und sehr rational sind, während Frauen emotional sein sollen, impulsiv und gesprächig.
Ich habe noch nie einen richtigen Mann oder eine richtige Frau getroffen. Ich kenne kein einziges Individuum, das allen Ansprüchen wirklich entspräche.
Die Zweigeschlechterordnung stellt eine Normsetzung dar, zu der sich die Individuen in irgendeiner Weise verhalten müssen. Da eine Verweigerung der Kategoriezugehörigkeit so gut wie nicht möglich ist, stellt die Zweigeschlechterordnung einen Zwang zur Unterscheidung dar. Auf Basis dieser gemachten Unterschiede wird eine Hierarchisierung der Geschlechter möglich. Das muss keine zwangsläufige Folge sein, jedoch ermöglicht eine Zweigeschlechterordnung ein binär-hierarchisches Denken von oben unten, innen außen, stark schwach, rational emotional, hart weich und so weiter, das ebenso bei den Geschlechtern zur Anwendung kommen kann. Die Hierarchisierung der Geschlechter wird dann wiederum gestützt durch die scheinbar in der Natur liegenden, soeben aufgezählten Unterscheidungen wie rational, emotional, stark, schwach, oben, unten und so fort. So lässt sich, wenn Mensch die Auswirkungen der Zweigeschlechterordnung betrachtet, die Funktion der Hierarchisierung erkennen. Die sich daraus ergebenden gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse werden durch die Logik der zwei abgrenzbare Geschlechter mit all ihren Zuschreibungen fortwährend stabilisiert. Die Gesellschaft ist zwar nicht in der Lage, die Idee eines Geschlechts zwischen den Geschlechtern zu akzeptieren, dennoch werden zumindest die Grenzen zwischen weiblicher und männlicher Erscheinung immer fließender. Was bedeutet es, wenn die Grenzen scheinbar fließender werden? Sind das Erfolge queerer Praxis? Die Früchte des Widerstands gegen einheitliche Geschlechternormen und ihre rigiden Zuweisungen? Oder ist es nur eine in die Zeit passende Flexibilisierung und Individualisierung? Die moderne Logik orientiert sich weniger an Gruppenzugehörigkeiten als vielmehr an individueller Leistung und Verwertbarkeit. So werden individuelle Überschreitungen von Geschlechtsidentitäten möglich. Im umgekehrten Fall erscheinen jedoch dann Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts als individuelles oder gar selbstverschuldetes Problem. Zumal unterliegt der Herstellungsprozess von Geschlechtsidentitäten keineswegs dem subjektiven Geschmack, sondern sozialen Normen. Die magische Grenze der individuellen Freiheit liegt womöglich aktuell dort, wo die Binarität der Geschlechter in Frage gestellt wird. So wurde die rigide Normativität, festgesteckte und immer wieder hergestellte Normen, in eine flexible Normalisierung übersetzt. Dadurch werden individuelle Abweichungen möglich, allerdings immer konzipiert als das andere, was die Norm wiederum bestätigt. Angesichts dieser Komplexität greifen queerfeministische Kämpfe gegen die Normativität einer rigiden binären Geschlechterordnung zu kurz, wenn sie Flexibilisierung und Heterogenität als politischen Gewinn an sich feiern. Somit gilt es, das Zusammenspiel des binären Geschlechtersystems und der Individualisierungslogik genauer zu bestimmen, um hieraus Strategien politischer Praxis und Veränderungsperspektiven zu entwickeln.
Doch die Gesellschaft hat ihre Grenzen. Wer zu weit geht, wird zum Skandal. Wie zum Beispiel die androgyne Sängerin Marilyn Manson.
Da gab es Leute, die ihre Plakate herunterrissen. Ihr Image wirkte auf viele Menschen verstörend. Ich hätte damals gern eine Antwort auf die Frage gehabt, was stört sie an ihr so?
Die sexuelle Identität ist ein hervorragender Weg, Flagge zu zeigen und zu sagen, gefalle ich euch?
Eine der Grundfesten unserer Gesellschaft ist, dass man Mann und Frau unterscheiden kann und dass diese Unterscheidung natürlich ist. Wenn eine Regierung dieses Grundprinzip in Frage stellte, würde sie damit viele Menschen schockieren.
Einzelne Menschen mögen heute die Geschlechtszugehörigkeit neu definieren, doch die wahren Helden bleiben ganz die alten. Jeff Brown befasst sich mit Comics, einem Sammelbecken für Stereotypen aller Art.
In den letzten Jahren kann man bei Comics eine extreme Verherrlichung der Männlichkeit beobachten. Die Arme sind inzwischen dicker als der Kopf. Das ist ein ganz besonderer Macho, sehr kräftig und viril mit seinen gewaltigen Armen und seinen vielen Waffen.
Jeff Brown glaubt, dass die populäre Kultur sich immer stärker überzeichneten Heldenfiguren zuwendet, weil die Grenzen zwischen den Geschlechtern verschwimmen.
Wir werden mit hypermaskulinen und hyperfemininen Bildern bombardiert, wobei die Frauen zwar gewaltige Brüste haben, zugleich aber phallische Waffen tragen.
Auch Bodybuilderinnen wissen, zu welchen Mitteln sie greifen müssen, um den Status quo in Sachen Geschlechterrollen aufrechtzuerhalten.
Wenn eine Bodybuilderin zu muskulös wird, versucht sie sich zum Beispiel durch Brustimplantate oder Spitzenunterwäsche weiblicher zu machen.
Die populäre Kultur ist noch lange nicht bereit, auf die Fantasien von echter Männlichkeit und Weiblichkeit zu verzichten. Einem Gerücht zufolge sollen Barbie und Ken aber eine ganz neue Art von Familie gründen wollen.
Thank you.
Bücherhinweise gibt's auch. Einmal jetzt vorgestellt zwei Bücher. Einmal ein alltägliches Spiel, Geschlechterkonstruktion in der sozialen Praxis im Schuhkamp Verlag Frankfurt am Main. Und zwar daraus auch zwei Beiträge, oder darin sind zwei Beiträge zu finden, die recht interessant sind. Einmal von Pierre Bourdieu, Männliche Herrschaft, und zum anderen Cynthia Cockburn, Wie Geschlecht und Technologie in der sozialen Praxis gemacht werden. Wie gesagt, ein alltägliches Spiel, Geschlechterkonstruktion in der sozialen Praxis. Schuhkamp Verlag. Das zweite Buch ist von Antke Engel, Wieder die Eindeutigkeit, im Campus Verlag. Sie hat auch noch einen Artikel geschrieben oder einen Beitrag geschrieben in dem Buch Queer Studies jenseits der Geschlechtergrenzen. Dort Antke Engel, die Veruneindeutigung der Geschlechter. Und Queer Studies jenseits der Geschlechtergrenzen ist erschienen im Männerschwarm Skript Verlag Hamburg 2001.
Ja, und jetzt gibt es noch ein paar Internetadressen zum Thema, und zwar erstmal zwei, die sich konkret mit Intersexualität beschäftigen, rechtliche, medizinische und gesellschaftliche Aspekte. Das ist erstmal www.dgti.org, www.dgti.org, und dann eine zweite Seite www.postgender.de. Und ja, jetzt folgen noch drei Seiten, die sich theoretisch und praktisch mit Geschlechterdekonstruktion beschäftigen. www.gender-killer.de, www.gender-killer.de. Dann die zweite wäre www.gender-trouble.devu. Und die dritte www.queergestellt.de.
Das war's mit der einmaligen Sendung Dein Körper ist ein Schlachtfeld. Wer diese Sendung dann doch nochmal hören möchte, hat eigentlich nur die Gelegenheit, wenn wir sie auf freie Radios Net stellen. Ich glaube, das machen wir noch.
Einige Wissenschaftler behaupten tatsächlich, dass nur der Mann genetisch darauf programmiert ist, durch die Ausübung eines Berufes seine Familie zu ernähren. Einige Wissenschaftler behaupten tatsächlich, dass nur der Mann genetisch darauf programmiert ist, durch die Ausübung eines Berufes seine Familie zu ernähren. Einige Wissenschaftler behaupten tatsächlich, dass nur der Mann genetisch darauf programmiert ist, durch die Ausübung eines Berufes seine Familie zu ernähren.